hat keinen Namen, hat aber noch eine Rolle heute. Ich darf auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen heißen heute zur Versammlung unter Gottes Wort. Und wir haben uns heute in der ersten Stunde schon Gedanken gemacht darüber, warum sind wir eigentlich überhaupt hier? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Und die Antwort, die es darauf gibt, die lässt letztendlich einen Blick hineintun in das, was für uns wirklich wichtig ist. Bevor ich das aber sage, beglückwünsche ich da alle von ganzem Herzen, dass sie heute hier sind. Nicht, weil ich hier stehe, sondern weil Gott zu uns redet. Ist das nicht die wichtigste Sache überhaupt, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und dieses Wort zu uns redet? Und dass es nicht einfach nur Druckerschwärze und Papier ist, irgendeine Geschichte, die man in irgendwelche Bücher lesen kann, sondern dass die Bibel das Wort Gottes ist, inspiriert durch seinen Heiligen Geist. Und er redet heute zu dir und zu mir. Ist das nicht ein Riesengeschenk? Aber nicht nur, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen dürfen. Der Chor hat es gesungen. Ich gebe mein Leben hin dir, o Herr. Dass Gott zu uns redet, dass Gott mit uns handelt in seinem wunderbaren Plan, den er mit der Menschheit hat, das fordert wirklich eine Antwort ein. Und diese Antwort, die heißt Hingabe. Herr, mein Leben soll dir gehören. Und zwar vollumfänglich, mit allem, was dazugehört. Kein Bereich meines Lebens soll ausgeblendet sein. Alles, Herr, bist du in meinem Leben. Und dass wir das nicht nur auf die Lippen tragen, sondern dass wir das umsetzen. Auch dazu sind wir heute zusammen. Und nicht zuletzt sind wir auch wegen dem Lob und Dank Gott gegenüber hier. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was haben wir alle miteinander, die wir der Herr Jesus kennen, schon erlebt mit ihm? Wie ist er mit uns durch gute Zeiten gegangen und durch schwere Zeiten gegangen? Wie hat er uns in jeder Situation unseres Lebens festgehalten und durchgetragen, auch wenn wir manches Mal gedacht haben, es geht nicht mehr weiter? Der Herr Jesus ist treu und deswegen will er angebetet sein. Deswegen soll ihm das Lob gehören und dieses Lob, das ist letzten Endes das, was auch heute Morgen im Mittelpunkt der Predigt stehen soll. Das Thema dieser Predigt, obwohl das eigentlich so gar keine thematische Predigt ist, naja, man kann säen, wie man will, das könnt ihr euch ja dann hinterher selber aussuchen, aber das Thema, das wir haben, wenn du dich zu mir hältst, will ich mich zu dir halten. Das steht in Jeremia 15, 19a. Wenn du dich zu mir hältst, will ich mich zu dir halten. Hier ist eine Beziehung, sehen wir das schon, das sind zwei Personen, um die es geht, du und mir. Gott sagt, wenn du dich zu mir hältst, dann will ich mich zu dir halten. Das ist was ganz Wunderbares. Wenn wir in der Bibel lesen, und ich hoffe doch, das machen wir alle, wenn wir die Kinderstunde selber erlebt haben, ich habe leider nie Kinderstunde erlebt und ich bedauere das furchtbar. Weil wie schön muss das sein, als Kind da zu sitzen, Spannung zu erfahren, zu sehen, Mann, was sind das für tolle Geschichten, die in der Bibel stehen. Und das Tollste an den tollen Geschichten ist, dass das eben nicht irgendwelche erfundene Märchen sind, sondern dass das tatsächlich exakt so geschehen ist, wie es da steht. Dass uns das ganze Alte Testament gegeben ist, als ein Vorbild auf unser heutiges Leben. Und deswegen ist das Alte Testament auch in der Predigt so wichtig. Dass wir das nicht ausklammern, und denken, ja, das Neue Testament hat das Alte abgelöst. Nein, das Alte Testament und das Neue Testament gehören untrennbar zusammen. Beides ist das absolute Wort Gottes, sein geoffenbarter Wille. Und deswegen muss beides gepredigt werden, das aber nur am Rande. Also es ist spannend dort. Und so eine spannende Geschichte, die haben wir heute auch. Aber keine Angst, ich halte keine Kinderstunde. Obwohl, wer weiß. Mal gucken. Ja, wir wollen heute in das Leben eines Mannes hineinschauen im Alten Testament. Und zwar eine ganz besondere Situation seines Ergehens im Alten Testament. Ein Leben eines Mannes und das Handeln Gottes, das dann Einblicke gibt auch in den Charakter Gottes, als auch Einblick gibt auf mögliche Reaktionen des Menschen oder der Menschen auf das Handeln Gottes. Und da sieht man auch, dass das eben eine lebendige Beziehung ist, dass das nicht nur ist, Gott sagt und der Mensch macht, sondern man kann mit Gott reden. Man kann mit Gott direkt in Beziehung stehen, so wie wir jetzt auch in Beziehung stehen. Wir können miteinander reden, wir können Dinge besprechen, wir können Meinungen unterschiedlich austauschen und auch verändern lassen. Und so ist es auch mit Gott. Und dieser Text, den man betrachtet, der ist schon alt, wenn man drauf schaut, wann er geschrieben wurde. Aber er ist heute noch genauso relevant wie damals. Das werden wir sehen. Weil das Wort Gottes eben nicht zeitlich gebunden ist, sondern ewig ist. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da ändert sich nichts. Und wir wollen Gott wirklich bitten darum, dass er uns heute begegnen kann in seinem Wort. Und ich möchte noch mal kurz beten, wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Und danke, dass es um dich geht. Und danke, dass wir Beziehung haben dürfen zu dir. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns jetzt begegnest, dass du uns dein Wort öffnest und dass du das, was wir jetzt miteinander betrachten, dazu dienen lässt, dass es unser eigenes Leben anspricht. Danke, dass du durch deinen Geist handelst. Amen. Wir betrachten einen Ausschnitt aus dem Leben von König Josaphat. Ich weiß nicht, wem der schon so bekannt ist, der Josaphat ist nicht einer der großen, sagen wir, großen drei beschriebenen Könige, Saul, David und Salomo. Er war etwas später dran. Er war schon dran, als das Reich Israel zerfallen war in ein Nordreich und in ein Südreich. Und Josaphat war der König des Südreichs Juda. Israel war das Nordreich. Kommen wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf. Und die Begebenheit, die wir anschauen, die ist in 2. Chronik 1 bis 30 beschrieben. 2. Chronik 1 bis 30. Weil das nun sehr viele Verse sind, werde ich die nicht alle zusammenhängend lesen, sondern ich werde immer wieder mal abschnittweise aus diesem Wort herausnehmen, um dann gewisse Gedanken dazu zu sagen. Also 2. Chronik, Kapitel 20, die Verse 1 bis 30, wer das aufschlagen möchte und immer wieder auch mal mit reingucken möchte. Ich möchte noch ein paar kurze Informationen zu Josaphat weitergeben, außer dem, was ich gerade schon gesagt habe, aus dem Erleben Josaphats unmittelbar eigentlich vor der Geschichte, die wir dann wesentlich miteinander betrachten wollen. Wie gesagt, Josaphat war König über Juda und er hatte einen besonderen Vorzug, wo die Bibel ihm Zeugnis gibt, dass er Gott treu war und dass er das Wort Gottes im Volk gelehrt hat. Also Josaphat hat damals im Alten Bund schon das Wort Gottes lehren lassen, auch durch die Propheten damals. Entschuldigung. Und dann lesen wir von Josaphat, dass Gott ihn gesegnet hat. Auch das ist etwas, was entscheidend wichtig war, auch bei vielen Königen, die wir lesen im Alten Testament, dass ein Segen Gottes gelegen war. Und dann ist doch etwas passiert, was nicht ganz so glücklich war. Zu der Zeit, als er nämlich König in Juda war, war Ahab König in Israel. Und Ahab war nun so ziemlich einer der gottlosesten Könige überhaupt, von der wir in der Bibel lesen. Wir wissen auch um seine Frau Isabel, die ja auch eine furchtbare, wirklich schreckliche Person war, die furchtbare Dinge veranlasst hat. Und ja, das ist ein anderes Thema, das müsste man vielleicht mal extra anschauen. Auf jeden Fall kam es, dass Josaphat von Ahab angesprochen wurde. Der Ahab, der wollte nämlich in Krieg führen gegen die Aramäer. Und die Aramäer, ja, die haben ihm, ich weiß nicht, was der wirkliche Grund war, er wollte einfach Krieg führen und hat dann schon noch, obwohl er so gottlos war, ein bisschen den Schein wahren wollen und hat gesagt, ja, er holt mal 400 Propheten und die 400 Propheten, die sollen ihm dann sagen, ob er gegen Aram ziehen soll oder nicht. Und da hat er aber den Josaphat vorher schon dazugeholt und hat gesagt, du Josaphat, du musst mir helfen. Ich will den Krieg nicht alleine führen, mach du das mal. Ich zeige das mal jetzt nur ganz kurz hier. Also ich bitte meine zeichnerische Fähigkeiten zu entschuldigen, ich bin da nicht so gut. Aber mal so ganz grob, damals war die Aufteilung eben dieses Nordreich Israel, Südreich Juda, übrigens mit Hauptstadt Jerusalem hier. Unterhalb war Edom, hier war Moab, habe ich verwechselt, hier war Moab direkt östlich von Juda, dann hier Ammon. Und hier oben Aram, also das Aram war nie eine eigentliche Gegend, wurde aber so beschrieben. Aram oder dieser Bereich hier wurde mit dem König von Damaskus regiert. Und diese drei Völker hier sozusagen, die spielen dann nachher auch noch eine Rolle. Aber jedenfalls hier wollte der König von Israel gegen Aram ziehen und hat den König von Juda, Josaphat, eben um Hilfe gebeten. Und als es dann zu diesem Gespräch kam, oder beziehungsweise zu diesem Auftritt dieser 400 Propheten vor den beiden Königen, da war das dann so, dass die 400 alle gesagt haben, ja, ja, geh nur und Gott wird dir den Sieg schenken. Und dann haben sie sich noch ganz komisch verhalten benommen. Lest es mal in die Kapitel davor, das ist schon fast witzig, wenn man es liest, obwohl es doch mal total tragisch war. Und der Josaphat als gottesfürchtiger König, der hat gesagt, sag mal, ist kein Prophet mehr in Israel. Da waren 400. Aber es waren alles Speichellecker, es waren alles solche, die dem König nach dem Mund geredet haben in ihre Prophetien. Doch, da war einer, der hieß Micha. Und dann hat der Ahab gesagt, gut, der Micha soll auch kommen, obwohl, was der mir immer weissagt, ist immer schlecht. Der Micha war aber ein Prophet, der definitiv auf das gehört hat, was Gott ihm gesagt hat und hat nur das weitergegeben. Und dann kam Micha und Micha hat gesagt, dass Ahab umkommen wird, obwohl der da noch einen Trick probiert hat. Er hat sich nämlich verkleidet als Josaphat und doch hat irgendeiner der Pfeilschützen, der Bogenschützen, einfach einen Pfeil abgeschossen, gar nicht auf eine bestimmte Person gezielt und genau in diese Öffnung des Panzers hier getroffen und Ahab kam nicht mehr vom Feld zurück. Josaphat hat überlebt, aber er ist deswegen von Gott sehr schwer gerügt worden durch den Propheten Jehu. Es heißt sogar in der Bibel, dass der Zorn Gottes über ihm war. Wir erinnern uns daran, er war einer, der Gott geliebt hat. Er war einer, der Gott im Volk groß gemacht hat. Und doch hat Gott ihm vorgeworfen, dass er mit diesem gottlosen König Ahab in den Krieg gezogen ist, obwohl er gehört hatte ja von Micha, dass das der falsche Weg ist. Was lernen wir daraus? Oder warum habe ich diese Vorgeschichte oder diesen Punkt so betont? Wir sehen daraus einfach, Josaphat war ein Mann wie du und ich. Mit Stärken und mit Schwächen. Er hat Siege gefeiert, er hat aber auch versagt vor Gott. Und beides ist wichtig für diese Begebenheit auch, die wir jetzt lesen. Beziehungsweise die ersten zwei Verse von Kapitel 20 in 2. Chronik. Da lesen wir. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hazezon Tamar, das ist En-Gedi. Ich vermute mal, die Aramäer waren sauer. Die waren immer noch sauer wegen diesem Krieg, den Ahab geführt hat und weil Josaphat geholfen hat. Vermutlich, das lesen wir dort an der Stelle zumindest nicht, haben sich dann diese drei Könige von Moab, Ammon und eben der Ober-Aram und Damaskus, abgesprochen haben, gesagt, komm, jetzt packen wir es. Vielleicht haben sie sich gedacht, jetzt war gerade die Schlacht, da sind etliche umgekommen von Israel und Juda, jetzt ist die Gelegenheit günstig, jetzt hauen wir sie voll zusammen. Und wenn wir das mal ein bisschen betrachten, dann kann man so sagen, allein von der Größe des Landes Juda und dann, wenn man dann diese drei andere Bereiche sieht, Aram, Moab und Ammon, dann muss man sagen, ja, vielleicht so das Verhältnis 3:1 könnte sein, ich weiß es nicht wirklich, wie es war. In jedem Fall war dieses Heer, das sich da aufgemacht hat, wesentlich stärker und wesentlich größer als das, was König Josaphat in Juda aufbringen konnte. Es war ein weit überlegenes Heer. Und jetzt stellen wir uns die Situation mal vor. Und da kommen wir jetzt zu meinem Bärchen hier. Stellt euch mal vor, das wäre ein Mensch. Ein echter. In der Größe. Und jetzt kommt der Mensch und sagt, hey Andreas, komm her, lass uns mal ein bisschen kämpfen. Kinderstunde? Jetzt sag mir mal, was hätte der Knilch hier gegen mich für eine Chance? Na, also wenig. Vielleicht hat er noch irgendwas Besonderes, was ich nicht weiß, aber also rein jetzt vom Größenverhältnis mal muss ich sagen, hallo auf den Boden, einmal mit der Ferse drauf, Ende. Stellen wir uns ungefähr vielleicht das Größe- oder Stärkeverhältnis zwischen diesen beiden Armeen so vor. Der hat null Chance, dieser Knödel. Null. Warum? Weil er mini ist. Weil er keine Kraft hat. Weil hier ein Riese gegen ihn steht. Der kommt nochmal. Und genau so ging es Josaphat. Er steht hier einer enormen Übermacht gegenüber. Eine Übermacht, wo man Angst kriegen kann. Jetzt war er aber König. Er war König und hat ein Heer befohlen. Und er war ein gottesfürchtiger König. Jetzt müsste man doch eigentlich denken, dieser gottesfürchtige König Josaphat, der sieht dieses Heer, erschrickt vielleicht kurz, oder hört die Nachricht, dass dieses Heer sich aufgemacht hat gegen ihn, erschrickt vielleicht kurz und dann sagt er, aber mit Gottes Hilfe, die packen wir. Tja, wie ist Josaphat gegangen? Wir lesen das in Vers 3. Da fürchtete sich Josaphat. Oder kurz gesagt, er hat Angst bekommen. Dieser Mann kriegt Angst, stellt euch das mal vor. Ist ja verständlich, natürlich. Wird es uns auch so gehen? Wir sind alle keine irdischen Könige oder scheinbar da. Das hätte ich dann wissen müssen. Nein, ist natürlich keiner da. Gibt es ja auch nur noch wenige. Wir sind alle keine irdischen Könige, aber wir sind Königskinder. Wir sind Gotteskinder. Hoffentlich alle, die wir hier sind. Wir sind genauso oft in Situationen hineingestellt, wie Josaphat sie damals erlebt hat, dass wir plötzlich mit einem Problem konfrontiert werden, das so groß ist, dass wir es nicht überschauen können. Wie hätte Josaphat in dieser Situation denken können, dass er mit seinem Heer gegen dieses Riesenheer ankommen kann? Der hat bestimmt auch innerlich angefangen zu zählen und mal zu überlegen, was habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Wie viele Streitwagen habe ich denn? Wie viele Pferde stehen im Stall? Wie viele Soldaten sind noch in Waffen? Wie viele sind verletzt worden oder vielleicht getötet in der letzten Schlacht? Das muss den Heerführer tun. Die Bibel sagt uns nur, er fürchtete sich. Er hatte Angst. Was machen wir mit Angst? Kennt ihr Angst? So richtig existenzielle? Ich weiß noch, als ich, da war ich schon Jugendlicher oder Kind, Jugendlicher, ich weiß nicht mehr ganz genau, da war ich im Haus meiner Eltern und dann haben sie zu mir gesagt, ich soll meinen Keller runtergehen, was holen. Der Keller war nicht so das Problem, aber das Treppenhaus. Ich habe mir nämlich aus der Tür, wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, die erste Treppenstufe runter, ich glaube, ich musste, was mal, 1, 2, 3, 4, ich glaube, 5 Abschnitte runter, da habe ich mir nämlich immer vorgestellt, wo ich die erste Stufe genommen habe, dass jetzt von der Tür aus ein Wolf startet, der hinter mir her ist. Und ich bin das Ding runtergerannt, wie du blöd, und hatte Angst vor dem doofen Wolf, der hinter mir herrennt. War natürlich keiner, muss ich ja hoffentlich nicht dazu sagen. Ja. Aber ich hatte Schiss vor diesem Viech. Hier, nur hier drin. Aber was ist, wenn das wirklich passiert? Oder vor kurzem war ich mal unterwegs, das war Nacht und das war so ein relativ lichtloser Bereich, wo ich da unterwegs war. Und da war eine Frau, die ist vor mir vielleicht 15 Meter vor mir gegangen. Und dann hat die sich immer wieder so umgeguckt zu mir und ist immer schneller geworden. Und ich wollte der noch irgendwie sagen, meine Güte, hallo, kein Problem, aber das kann ich ja auch nicht. Ja, ich kann nicht ansprechen, die hat echt Schiss gehabt. Das hat man richtig gemerkt, er dachte, da kommt ein Mann hinter mir her in einer dunklen Gasse, was kann da passieren? Angst. Angst kann einen echt packen. Jetzt ist aber wirklich die große Frage, wie gehe ich mit dieser Situation um? Wie gehe ich in dem Moment damit um, wenn sowas auf mich zukommt? Wenn sich's manifestiert. Soll ich den Kopf in den Sand stecken, einfach so tun, als wäre nichts. Wenn ich den Kopf im Sand habe, sehe ich nichts mehr, dann sehen die anderen mich auch nichts, dann passiert mir nichts. Oder soll ich vielleicht einfach verzweifelt losgehen und sagen, irgendwie werde ich es schon schaffen. Was hat Josaphat getan? Als allererstes, man lese jetzt auch im Vers 3, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Josaphat war einer, der seinen Gott kannte. Er hat als allererstes seinen Blick auf Gott gerichtet. Er hat ganz genau gewusst, mit dieser Situation werde ich alleine nicht fertig. Aber da ist einer, der kann. Und dann hat er in seinem ganzen Land Juda ein Fasten ausrufen lassen. Das ganze Land Juda hat er aufgerufen, Leute, wir müssen uns alle miteinander jetzt zu Gott wenden. Diese Gefahr geht uns alle an. Und ich frage mich manches Mal, machen wir es als Gemeinde auch so? Wenn uns bewusst ist, das sind vielleicht Gefahren, die die Gemeinde bedrängen, innen oder außen, von außen, von innen, machen wir das gemeinsam, dass wir Gott suchen? Wisst ihr, das gemeinsame Gebet ist was ganz Wichtiges und Wertvolles. Ich habe es bedauert, letztes Mal in der Gebetsstunde nicht da sein zu können. Es ist wirklich was Wichtiges, wie es der Sami auch gesagt hat, dass uns das mal nochmal neu bewusst wird, wie wichtig das gemeinsame Gebet ist und dass das gemeinsame Gebet Großes tut. Es bewirkt Großes, weil Gott sich erhören lässt. Oder weil Gott hört auf uns, er hört unser Gebet. Also jetzt lässt er dieses Fasten ausrufen und sein ganzes Volk demütigt sich vor Gott. Und das Interessante, ganz Juda steht dort, kam, ganz Juda. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wirklich alle Leute, die in Juda gewohnt haben, zu der Zeit dann wirklich zum Tempel nach Jerusalem kamen. Aber bestimmt ganz viele körperlich waren dann dort. Die haben dem Aufruf ihres Königs gefolgt und sind gekommen. Und ich musste an der Stelle wirklich dran denken, dass der Herr Jesus selber gesagt hat, kommt her zu mir alle. Welche? Die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und da kann man durchaus auch sagen, die ihr Angst habt, die ihr Not im Herzen tragt. Kommt doch her zu mir. Jesus fleht ja fast darum. Er ist der, der helfen kann, auch in unsere schwierige Situationen unseres Lebens, wo wir nicht weiter wissen. Darum, komm zu Jesus. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann komm erst mal zu ihm, um ihn kennenzulernen als deinen Heiland. Aber auch wenn du ihn schon kennst, dann komm zu Jesus. Wie oft habe ich mich selber schon dabei erwischt, dass ich Schwierigkeiten hatte und erstmals selber versucht habe, damit umzugehen. Wenn die Damaris krank geworden ist, in irgendeiner Weise, dann habe ich sie erstmal genommen und bin mit ihr zum Arzt gegangen. Und wenn es dann schlimmer geworden ist, dann haben wir angefangen, intensiv zu beten. Warum nicht gleich umgekehrt? Wir haben es auch ab und zu umgekehrt gemacht. Dass wir gleich gesagt haben, du komm, bevor irgendwas ist, wir beten. Und wie oft hat Gott sich auch verherrlicht und eingegriffen. Was will ich denn damit sagen? Wo ist unser Schwerpunkt? Wo ist mein Schwerpunkt? In so einer Situation, wo ich Nöte habe, versuche ich erstmal, mich auf meine eigene Fähigkeit zu verlassen? Versuche ich erstmal, selber eine Lösung zu finden? Oder sage ich gleich, Herr, danke, dass du da bist. Und danke, dass du mir helfen kannst und auch helfen willst. In Philipper 4, 6 lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Vers ist ein Vers, den Josaphat genauso umgesetzt hat. Ganz genauso. Wenn man davor absehe, dass er am Anfang Furcht hatte. Wenn man es als Sorge gleichsetzt, gut, dann hat er vielleicht auch gesorgt. Aber er soll ja nicht sorgen. Ja. Dann hat Josaphat vor dem ganzen Volk dort im Tempel gebetet. Und das Gebet wollen wir uns anschauen, oder beziehungsweise die Inhalte, die einzelnen Inhalte dieses Gebets wollen wir uns geschwind anschauen und bei jedem kurz überlegen, was könnte das für uns in konkrete Situationen für eine Hilfe sein. Wir lesen das in Vers 6 bis 12 und das lese ich kurz komplett und gehe dann darauf ein. Vers 6. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Was ein Gebet. Erstens, Josaphat hat zuallererst Gott erhoben und seine Macht gepriesen. Er hat gesagt, du bist der Gott, der allmächtig ist und du kannst. Und dann beschreibt er Gott als den Herrn seines Volkes, Israel, als der, der die Verantwortung für das Volk übernommen hat und der das ganze Land Israel diesem Volk geschenkt hat. Er beschreibt damit die Beziehung zwischen dem Volk Israel oder jetzt auch Juda, gehört ja dazu, und seinem Gott. Und dann erinnert er Gott an sein Versprechen. Er hält Gott sein Wort vor und sagt, du bist doch der, der gesagt hat, dass er helfen will, wenn sein Volk in der Not bittet und fleht. Er sagt Gott, du hast es doch gesagt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, anerkennen wir, dass Gott der Allmächtige ist, können wir alle Ja und Amen dazu sagen, dass Gott kein Ding unmöglich ist, und zwar gar keins. Dass Gott über jeder Not mit seiner Macht und seiner Handlungsfähigkeit steht, über jeder Not, die er in unser Leben hinein verordnet. Ist es uns bewusst, dass wir zu Gott als neutestamentliche Christen, als durch Jesus Christus erlöste Menschen eine Beziehung haben? Dass wir eine Beziehung haben, die wir pflegen im Lesen seines Wortes, im Gebet, im Austausch, im Besuch des Gottesdienstes, dass wir mit ihm leben in unserem Alltag und ihn immer wieder fragen, Herr Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Führ mich durch deinen Geist. Hilf mir in dieser und jener Situation. Schneide ab von meinem Leben, was nicht taugt vor dir. Lebe mir diese Beziehung, so wie Josaphat sie gelebt hat mit seinem Gott. Und sind wir auch so mutig, ihn an sein Wort zu erinnern? Geschwister, die Frage, die hört sich vielleicht komisch an. Sind wir so mutig, ihn an sein Wort zu erinnern? Dürfen wir das überhaupt? Ja, wir müssen das sogar. Liebe Geschwister, wir müssen es sogar. Warum hat uns Gott denn sein Wort gegeben? Warum stehen hier so viele Verheißungen drin? Wir dürfen mutig sein. Es ist unser Vater. Papa, du hast doch gesagt, ich kriege heute noch ein Bonbon, wenn ich lieb bin. Ja, stimmt, das habe ich gesagt, ich habe es vergessen. Gott vergisst nicht, ich vergesse es dann vielleicht, ja. Oder, was weiß ich, ich habe vielleicht dran gedacht und habe gedacht, oh, vielleicht vergisst er es ja, dann brauche ich es ihm nicht geben. Ja, du hast es aber gesagt, oder? Er packt mich bei meiner Ehre und sagt, du hast es gesagt. Und genauso dürfen wir es zu Gott auch sagen, Vater, du hast es gesagt. Da steht es drin, hier wortwörtlich, und ich glaube an das, was da steht. Und da steht, dass du gesagt hast, dass du für mich sorgst, dass ich zu dir kommen darf, dass ich dir alle Not sagen darf und dass du es hörst und dass du mir hilfst. Helf mir bitte. Und Gott hilft doch so gern. Wie oft bin ich schon zu Gott gekommen und habe gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter, aber du hast gesagt, ich darf zu dir kommen und du bist mächtig über diese Sorge. Ich strecke alle Waffen, ich kann nichts tun. Wirke du, bitte handle du, nimm du es in deine Hand. Du hast gesagt, du bist jeden Tag bei mir, trag mich durch in all meiner Sorge und in all meiner Not. Und er hat es immer und immer getan, immer. Auch wenn ich mal den Eindruck hatte, es war nicht so. Das gebe ich auch zu, ich hatte Zweifelstunden, wo ich dachte, Gott hat mich verlassen. Und gerade da, war so wertvoll, dann sagen zu dürfen. Und trotzdem, auch wenn ich es nicht sehe, dass du da bist, du hast gesagt, ich bin bei dir. Jeden Tag. Bis an das Ende der Welt. Also bist du auch heute da, ob ich dich sehe oder nicht. Und du sorgst für mich. Und dann beschreibt er diese bedrohliche Situation in seinem Gebet. Ganz genau. Er sagt ganz genau, was da ist. Und dann ist das Entscheidende aber, er überlässt das Handeln komplett Gott. Die Entscheidung, was dann da passiert, überlässt er ganz Gott. In Vers 12 sagt er zwar, unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ganz. Geschwister, das ist auch für mich so ein Trost gewesen, auch jetzt in der Vorbereitung, das nochmal zu sehen. Wir dürfen ganz konkret bitten, auch in unsere Gemeindegebetstunde, wir dürfen miteinander beten und konkret Anliegen vor den Herr bringen. Und dann sagen, und jetzt aber, Herr, erwarte ich nicht, dass du tun musst und dies und jenes. Und genau so, wie ich es will, muss es gehen. Wie ich es für richtig halte, musst du es auch tun. Nein. Herr, wie du es für richtig hältst, so wirst du handeln. Und meine Augen richtig auf dich, das heißt für mich nichts anderes als, ich vertraue dir und bin mal gespannt, was du machst, ich gucke dir mal zu. Sich selber in Ruhe zurücknehmen, dieses quälende Gefühl, dieses quälende, ach, wie wird's nur werden, versuchen abzugeben und zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir, und dann zur Ruhe zu kommen. Und dann reagiert Gott in dieser Situation sofort. In manche Situationen reagiert er nicht sofort. Das ist auch in seinem souveränen Handeln zu suchen. Er weiß, was der richtige Zeitpunkt ist. Er handelt dort bei Josaphat und sagt seinem Volk, die erste Antwort, die er gibt, ist, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Zu Mose hat er mal gesagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch kämpfen. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Geschwister, das ist ein Königsweg, wahrhaft Königsweg, den wir gehen dürfen. Gott erkennt uns. Er kennt unsere Nöte und Sorge und er macht uns in diese Nöte und Sorge Mut. Er sagt, der Kampf ist allein seine Sache. Ich weiß nicht, ob Josaphat es zu dem Zeitpunkt klar war, dass sich das wortwörtlich so erfüllen wird. Wortwörtlich. Dass Josaphat und sein Heer überhaupt gar nichts machen musstet und auch nichts machen konntet. Er sagt auch nicht, weißt du, ich helfe dir ein bisschen. Der Rest machst du selber. Da, wo du nämlich weiterkommst, da helfe ich dir ein bisschen. Nein, Gott sagt, es ist meine Sache. Ich werde für dich streiten. Ich kämpfe für dich. Ja, und dann, wenn wir im Vers 17 nochmal lesen, da sehen wir diese Stelle nochmal. Er sagt, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Also jetzt sagt er nicht, legt eure Arme irgendwo schön in die Ruhe, macht gar nichts. Nein, er sagt, zieht aus, geht hin. Aber nicht um zu kämpfen, sondern um zu sehen, was Gott tut. Welch ein wunderbares Geschenk. Seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Und Josaphat reagiert darauf. Und da kommen wir in die Einleitung zurück mit Lob und Dank. Josaphat betet Gott an. Oh, er vertraut ihm und er geht an dem Morgen los, früh am Morgen. Und Josaphat stärkt auch nochmal den Glauben vom Volk, indem er nochmal auf das Versprechen Gottes hinweist. Also wieder, er nimmt die Verheißungen in Anspruch, die Gott ihm gegeben hat. Hier dürfen wir nehmen, jederzeit, immer. Und wir dürfen uns auch gegenseitig ermutigen, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Wenn wir mal Not haben untereinander, wir kommen nicht weiter, dann darf ich sagen, du, kannst du mir vielleicht helfen? Würdest du mit mir über diese oder jene Sache beten? Ich komme gerade alleine nicht zurecht. Nehmen wir den Dienst wahr aneinander, Geschwister, das ist ein riesiges Geschenk, dass wir uns haben dürfen, dass wir auch uns gegenseitig in Schwachheit stärken dürfen. Und dann passiert jetzt etwas, und ich lese mal noch der Vers 20b, da heißt es, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Also es war diese Glaubensermutigung, die Josaphat nochmal gegeben hat. Und jetzt trifft Josaphat als König und Heerführer eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist nochmal wichtig. Er trifft nämlich eine Entscheidung, die Gott ihm so gar nicht bewusst gesagt oder befohlen hat. Josaphat sagt so, nicht die Soldaten mit ihren Waffen sollen vorangehen, sondern die Sänger und sagen wir mal die Lober, ich weiß gar nicht, ob es das Substantiv gibt, die Sänger und Lober sollen vorangehen. die, die bereit sind, jetzt Gott anzubeten und zu loben. Und sie sind dann mit dem Text vorangegangen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Dankt dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Ich weiß nicht, wie viele Sänger da vorne rausgegangen sind. Jetzt stellt euch mal vor, da geht ein Heer in die Begegnung gegen eine viel größere Bedrohung, ein Riesenheer. Und da singen die Leute vorne dran und sagen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Wenn das jemand beobachtet hat damals, der muss ja gedacht haben, sind ja bescheuert. Nein. Die haben das in den Vordergrund gestellt, was wirklich wichtig war. Nämlich Gott zu loben und ihm vorbehaltlos hundertprozentig zu vertrauen. Und Josaphat wusste, es kommt nicht auf unsere Kraft mit unserer Waffe und Soldaten an, sondern Gott wird handeln. Wie auch immer, das wusste er bestimmt nicht, was Gott machen wird. Aber er hat Gott vertraut. Es war Vorschussvertrauen auf Gottes Handeln. Und es kommt immer darauf an, wie handelt Gott, nicht wie handeln wir Menschen. Das ist auch eine wichtige Lektion für uns. Wie handelt Gott? Wir waren mal im Seminar, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, dann zählt es mir nach oder nimmt es als Erinnerung, auf einem Seminar, wo es um die Macht der Gedanken ging. Und die Macht der Gedanken ist schon was Heftiges, wenn so Zweifelsgedanken kommen. Oder Gedanken, die einen umtreiben und man sie nicht zur Ruhe bringen kann. Da hat der Referent damals gesagt, und da gibt es ein Anti-Sorgen-Gebet. Und das ist was mir wirklich, ich weiß von dem Seminar eigentlich noch ganz wenig, aber das ist mir geblieben. Das Anti-Sorgen-Gebet. Und das heißt, Herr Jesus, ich bin gespannt darauf, wie du diese Situation lösen wirst. Versteht ihr? Wegschauer von mir selber. Ich bin gespannt darauf, wie du es machen wirst. Aber gleichzeitig sage ich ihm damit auch, ich weiß, dass du was tun wirst. Du lässt es nicht einfach laufen. Du hast diese Situation in der Hand und du sorgst für mich. Und dann fängt das Volk an zu jauchzen und zu loben. Und jetzt haben wir einen Kausalzusammenhang. Kausalzusammenhang. Wenn, dann. Das Volk Gottes fängt an zu jauchzen und zu loben und im gleichen Moment fängt Gott an zu handeln. Dieses Heer von Josaphat hat noch überhaupt nicht dieses Riesenheer, das gegen es gestanden war, gesehen. Die waren noch auf dem Weg dahin. Und Gott lässt einen Hinterhalt kommen, sagt die Bibel, über diese drei Armeen. Und diese drei Armeen fangen an, sich gegenseitig zu vernichten. Und das Volk Gottes jauchzt und lobt. Ich frage nochmal, oder ich sage nochmal, wie ist diese Situation nochmal? Ein riesiges, übermächtiges Heer. Und das Volk jauchzt und lobt, bevor noch irgendeine Kampfhandlung stattgefunden hat. Und als Juda dann kämpfen will, also ich stelle mir das immer so vor, wie sie vielleicht auf so einen Kamm kommen vom Hügel und in dieses riesige Tal sehen können, wo da diese ganze Armeen sind, da kommen sie drüber, wollen anfangen zu kämpfen und was war? Kein feindlicher Soldat war mehr am Leben. Da lagen nur noch die Leichen. So schrecklich das ist, aber wie groß sähe mir da das Handeln Gottes. Er hat es bewirkt. Die gesamten Feinde waren tot. Die gesamte Bedrohung war weg. Nichts. Gar nichts mehr. Gott hat wortwörtlich wahrgemacht, was er versprochen hatte. Ich will für euch kämpfen. Und dann nehmen wir mal unsere Liebe dann nochmal. Guck mal. Wenn der Schiss hat vor mir, mit Recht, weil du sagst, wenn der Schiss hat vor mir, dann stellt euch jetzt mal die gesamte Erdbevölkerung vor, nur als Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir jetzt haben, 6 Milliarden, 7 Milliarden, keine Ahnung. Stellt euch mal die ganze Weltbevölkerung vor. Und die ganze Weltbevölkerung sagt dem Knilch hier, hey, wir helfen dir. Ich glaube, mit dem Andreas kommen wir klar. Da müsste schon allein der Raum hier klarkommen. Und wenn ich mich noch so wehren würde, ich hätte nicht einen Hauch von einer Chance. Wer Gott gegen sich hat, hat keine Chance. Wer Gott für sich hat, hat keine Gegner. Wer Gott für sich hat, hat keine Gegner. Auch wenn es uns so vorkommt. Und dann haben sie drei Tage lang diese Heere geplündert. Also die wertvolle Dinge eingesammelt, Beute eingesammelt, 3 Tage lang. Und am 4. Tag sind sie zusammengekommen. Und da sagt die Bibel, im Lobetal. Sie sind im Lobetal zusammengekommen. Stellt euch das mal vor, im Vers 26 lesen wir das. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Sie haben Gott gelobt, sie haben ihm gedankt, sie haben ihn gepriesen für sein Handeln. Und dann, wunderbar, sind sie heimgegangen mit Freuden. Und das lesen wir in Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Das hat man genau gesehen in dieser Situation von Josaphat. Die Gottlosen, diese Völker, diese anderen Völker, die da gegen ihn kamen, die hatten die Hoffnung, gegen Juda kämpfen zu können und den Sieg zu haben. Diese Hoffnung, sie war verloren. Und das Warten der Gerechten, das Warten des Volkes Israel oder Juda hier in diesem Fall auf das Eingreifen Gottes wurde zur großen Freude. Ach Geschwister, ich wünsche uns diese Freude, jedem von uns, mir auch, weil ich brauche die auch total, das Erleben mit Gott, wie wunderbar er ist, dass wir das miteinander erleben dürfen. Und noch eins, es geht manchmal halt nicht ganz so schnell, wie wir es uns wünschen. Aber das ändert nichts an der Tatsache dieses Wortes, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Vielleicht morgen, vielleicht in 5 Wochen, 2 Jahre, 5 Jahre, vielleicht erleben wir es sogar auf dieser Erde gar nicht mehr, wenn ich an die Märtyrer denke. Aber das Wort ist trotzdem wahr und zu seiner Zeit greift er ein. Und deswegen wollen wir uns zu ihm halten, weil er sich zu uns hält. Amen.